Sie hören
Schadenfreude aus Philip Maloney, Rätselhafte Fälle von Roger Graf.
Gelesen von
Armin Rohde. In meinem Büro war es so trocken, dass mein Faxgerät hustete, ohne jedoch dabei etwas Brauchbares auszuspucken. Ich öffnete das Fenster und ein sibirisches Kribbeln bemächtigte sich meines Körpers. Nachdem ich das hinter mich gebracht hatte, schloss ich das Fenster und drehte mich um. Die Frau, die in meinem Büro stand, sah aus wie eine etwas zu dünn geratene Verkehrsampel. Ihr Kopf war rot, die Zähne gelb und ihr Kleid grün.
»Ich bin Frau Salis, ich möchte, dass Sie für mich arbeiten.«
»Soll ich Ihnen eine neue Tapete verpassen?«
»Tapete? Ich dachte, Sie sind Privatdetektiv?«
»Bin ich auch, aber nur, wenn ich nicht schlafe.«
»Und jetzt schlafen Sie?«
»Wenn es so wäre, dann wären Sie ein Traum von mir, und das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.«
»Sie glauben, Sie können den Frauen mit Ihren Augenringen imponieren. Tut mir leid, aber ich finde zu große Ringe abscheulich.«
»Sehr gut, Frau Salis. Sie wissen ja, wo die Tür ist. Ich werde darauf verzichten, Sie die Treppe hinunterzustoßen.« Sie räusperte sich, machte aber keine Anstalten aufzustehen.
»Ich möchte, dass Sie meine Schwester überführen.«
»Hat sie einen Mord begangen?«
»Ich traue ihr alles zu. Sie will mich fertig machen.«
»Und womit?«
»Sie schickt mir ständig ein Fax.«
»Andere Leute wären froh, sie würden ab und zu eins kriegen.«
»Hier, lesen Sie.«
Ich las. Es waren nur 4 Buchstaben, jeweils 2 getrennt durch ein Komma, 2-mal das gleiche Paar. H, H. »Ist das alles?«
»Genügt das nicht?«
»Sind Sie sicher, dass Ihre Schwester solche Sprüche faxt?«
»Wer denn sonst? Sie glaubt, sie sei etwas Besseres, sie macht sich über mich lustig. Ich möchte, dass Sie sie überführen. 1.000 Euro, Maloney.«
Ich sah Frau Salis an und den Tausender und wieder Frau Salis. Der Schein gefiel mir wesentlich besser. Die Frau hatte wahrscheinlich eine alte Rechnung mit ihrer Schwester zu begleichen und ich sollte ihr dabei behilflich sein. Unser Eins muss manchmal auch solche bescheuerten Fälle annehmen. Frau Salis übergab mir einen Stapel Papier, auf dem überall nur HH drauf stand. Sie waren von ganz verschiedenen Orten aus gefaxt worden.
»Meine Schwester ist raffiniert und sie hat Geld.«
»Sind das Privatnummern?«
»Zum Teil. Ich habe bei den Leuten und den Firmen nachgefragt. Alle behaupten, nicht zu wissen, wer das Fax geschickt hat.«
»Und Sie glauben, Ihre Schwester Dutzende von Leuten bezahlt, damit diese Ihnen ein Fax schicken, auf dem HH draufsteht?«
»Sie will mich fertig machen? Dieses HH ist eindeutig. Das ist Schadenfreude. Sie macht sich über mich und mein Leben lustig.«
»Wie ist es denn so, Ihr Leben?«
»Mein Leben? Das geht Sie nichts an. Ich bin zufrieden. Das können nicht alle von sich behaupten.«
Sie gab mir die Adresse ihrer Schwester, die im Haus ihrer verstorbenen Eltern lebte. Frau Salis sagte die Adresse mit einem gehässigen Unterton. In dem alten, stabil gebauten Haus traf ich auf Herrn Roth, den Ehemann der Schwester. Er begrüßte mich wie einen Vertreter für Räumerwäsche.
»Was möchten Sie uns denn anbieten? Wissen Sie, ich komme wenig unter die Leute, deshalb mag ich es, wenn die Vertreter zu mir kommen. Von welcher Firma, sagten Sie?«
»Maloney, Telekommunikation.«
»Tatsächlich höchst interessant. Ich habe gerade gestern an einem Text, Moment mal, wo ist er denn?«
Er wühlte sich durch einen Berg Papier.
»Weg, einfach weg. Ich habe nämlich eine Anleitung für einen Telefonbeantworter übersetzt. Wissen Sie, ich übersetze Bedienungsanleitungen.«
»Tatsächlich. Ich besitze ein Faxgerät, in dessen Anleitung steht, wenn Papier innen, müssen Sie den Gerät entwackeln.«
»Ja, grauenhaft, ich weiß. Computerübersetzung, ganz billig und schnell. Ich liefere Qualität. Ist aber den meisten Herstellern zu teuer. Telekommunikation, sagten Sie?«
»Apropos Kommunikation, ist Ihre Frau zu Hause?«
»Ja, aber sie ist erkältet. Das hat sie vor 2 Tagen erwischt. Liegt an der Ernährung, bin ich ganz sicher. Zu viel Grünzeug. Ich sag immer, der Körper braucht Giftstoffe. Immer nur gesundes Zeugs ist ungesund. Ja, Telekommunikation. Sagten Sie,
besitzt Ihre Frau ein Faxgerät?«
»Was ist denn das für eine Frage? Trauen Sie mir nicht zu, dass ich selber eins habe? Sehe ich aus, als wäre ich darauf angewiesen, dass meine Frau ein Faxgerät kauft.«
»Wer ist das? Hast du ihn hereingelassen?«
Frau Roth glich ihrer Schwester ganz enorm. Auch sie war groß und etwas zu mager,
Doch im Gegensatz zu ihrer Schwester trug sie dies alles mit Würde, und aus all ihren Bewegungen schloss ich, dass sie tief in sich drin blaues Blut spürte, und wenn es nur ein paar Tropfen waren, die irrtümlich dort gelandet waren.
Dieser Mann heißt Meloni, Telekommunikation, sagten Sie?
Genau.
Ich weiß schon, meine Schwester hat mich angerufen und mir gesagt, dass ein Privatdetektiv alle meine Sünden aufdecken werde.
Privatdetektiv? Dann haben Sie gar nichts mit Telekommunikation zu tun?
Privat, ganz privat. Ihre Schwester behauptet, dass Sie sie mit anonymen Faxmitteilungen belästigen.
Das ist lächerlich. Unter meinem Niveau. Ich weigere mich, darüber weiter zu sprechen. Verlassen Sie bitte mein Haus. Ich bin ein wenig indisponiert, wie Sie sehen.
Meine Frau ist krank. Ich glaube, Sie haben gesagt, was es zu sagen gibt. Ja, so.
So, vielleicht könnte ich die Bedienungsanleitung für Ihr Faxgerät übersetzen. Sie sagten doch etwas von Telekommunikation.
Ich ging nach draußen und ärgerte mich über meine Klientin, die mir in ihrem grenzenlosen Hass gegen ihre Schwester in den Rücken gefallen war. Noch ehe ich richtig Dampf ablassen konnte, sah ich im Garten, wie ein mir bekannter Mann mit einem Stemmeisen bewaffnet einem Gartenhäuschen auflauerte. Als ich bei dem Mann und dem Häuschen ankam, sah ich in dem Gartenhäuschen einen Körper, der am Boden lag.
»Keinen Schritt weiter, Meloni, Sie könnten Spuren verwischen.«
Wenn das nicht das zarte Stimmchen meines Lieblingspolizisten Hugentobler war.
»Was sind für Spuren? Ich sehe hier nur Leiche«, entgegnete ich ihm.
»Wurde uns anonym gemeldet. Kennen Sie die Besitzer des Grundstückes?«
»Kennen ist übertrieben. Falls Sie ins Haus wollen, rate ich Ihnen, auf das Wort Telekommunikation zu verzichten. Was ist das für ein Zettel da auf der Leiche?«
»Rätselhaft, nicht wahr, Meloni?« Auf dem Zettel steht eigentlich nichts Gescheites. Nur zweimal H.A. Vielleicht eine Abkürzung.
Oder einfach nur H.A.? Es gibt Leute, die lachen so.
Tatsächlich? Was aber hat das zu bedeuten? Ist das Schadenfreude, Meloni?
Ich erzählte ihm nicht von den beiden Schwestern. Dafür sah ich mich so gut es ging in dem kleinen Holzhaus um. Neben der Leiche lag ein schweres Stück Metall, das mit dunkelroter Farbe überzogen war. Es passte nur zu gut zu der Wunde am Hinterkopf des toten Mannes. Hugentobler holte Verstärkung, und ich ging zurück ins Haus, um mit dem Ehepaar Roth zu sprechen. Frau Roth war immer noch erkältet, und Herr Roth sah mich an, als versuchte er, meine eigene Bedienungsanleitung zu übersetzen.
»Ein Toter in unserem Gartenhaus? Das ist entsetzlich. Wissen Sie, wer der Mann ist?«
fragte Herr Roth.
»Noch nicht«, sagte Hugentobler. »Es sieht aber ganz danach aus, als sei er ermordet worden.«
»Ein Mord?« »Auf unserem Grundstück? Ich habe immer gesagt, wir sollten das Gartenhaus abreißen lassen. Es wird sowieso von niemandem benutzt«, sagte Frau Roth.
»Wann waren Sie zum letzten Mal in dem Haus?«
»Das muss Jahre her sein. Nicht wahr, Ricci?«
Das stimmt nicht ganz. Ich war ab und zu in dem Gartenhaus, um mich zu entspannen.«
»Davon hast du mir nie erzählt.«
»Wann waren Sie zuletzt da?«, fragte ich. Und erntete einen tadelnden Blick Hugentoblers.
Letzte Woche.
Bei dieser Kälte? Was machst du denn in dem Gartenhaus, Ritchie? Du bist mir eine Erklärung schuldig.
Später, Marianne, später.
Möchten Sie die Erklärung der Polizei abgeben, Herr Roth?
Ritchie!
Nein, das möchte ich nicht. Es ist mir einfach etwas peinlich.
Du hast doch nicht etwa heimlich in dem Buch geblättert. Ich habe dir gesagt, du sollst das Buch wegschmeißen.
»Ein Porno?«, fragte ich.
»Wo denken Sie hin?«
»Viel schlimmer. Viel, viel schlimmer. Los, Ritchie, sag es ihm.«
»Ja, ich habe heimlich in dem Buch geblättert.«
»Ritchie, was für eine Enttäuschung!«
»Ich konnte einfach nicht widerstehen. Diese Bilder, fantastisch, wissen Sie, richtig künstlerisch fotografiert. Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen.«
»Also doch ein Porno«, sagte Hugentobler.
»Nein, ein Kochbuch.«
»Ritchie, nie hätte ich gedacht, dass du heimlich...«
»Was denn?«, fragte ich. »Ein verbotenes Kochbuch? Vielleicht mit dem Rezept für Satansbraten?«
»Nein, ein Kochbuch mit dem Titel Braten und Grillieren mit Bildern. Dieser englische Braten, ein Genuss.«
»Du hast mir versprochen, das Buch wegzuwerfen.«
»Meine Frau ist Vegetarierin.«
»Du hast es mir versprochen, Ritchie. Was für eine Enttäuschung!«
Ich lächelte verständnisvoll und schaute mich in der guten Stube nach Fluchtmöglichkeiten um. Die beiden waren glücklicherweise so miteinander beschäftigt, dass ich unauffällig abhauen konnte. Ich vermied es, bei meiner Klientin anzurufen, denn nach allem, was ich bis dahin erlebt hatte, musste ich mit dem Schlimmsten rechnen. Stattdessen sprach ich mit dem jungen Mann, der mit einem gefährlich aussehenden Tornister auf dem Rücken und einer Art Schlauch in der Hand Richtung Gartenhaus marschierte.
»Frau Roth hat mir gesagt, dass ich umgehend das Gartenhaus desinfizieren soll. Und wenn Frau Roth sagt umgehend, dann meint sie sofort. Das habe ich in all den Jahren begriffen.«
»Sie scheinen mir ein ganz Schlauer zu sein, aber in das Gartenhaus dürfen Sie nicht. Da wurde eine Leiche gefunden.«
»Frau Roth sagt, diese Leiche geht Sie nichts an.«
»Hat sie Ihnen vielleicht vor ein, zwei Tagen den Auftrag gegeben, umgehend den Mann im Gartenhaus zu beseitigen?«
»Nein, hat sie nicht. Frau Roth ist eine gute Chefin.«
»Und Herr Roth?«
»Ich versuche, ihn nicht zu beachten. Es gelingt mir vorzüglich, wie Frau Roth sagen würde.«
Er gehörte zu der Sorte Angestellter, die man mit den Worten treu und ergeben nur ungenügend charakterisieren konnte. Genau genommen war er treu wie ein Esel und ergeben wie ein deutsches Bataillon vor Stalingrad. Ich ging in eine Telefonzelle und rief meine Auftraggeberin an. Sie war begeistert, als ich ihr von dem Leichenfund erzählte. Alles, was ihrer Schwester schadete, versüßte ihr Leben. Bei der Polizei war man weniger begeistert. Ich ging trotzdem hin und atmete die abgestandene Luft von Tausenden von Verhören.
»Üble Sache, Meloni. Ein stadtbekannter Landstreicher.«
»Tatsächlich? Welches Land hat er denn angestrichen?«
»Hatte über 2 Promille im Blut. So wie es in dem Gartenhaus aussah, hat er mehrere Nächte darin übernachtet.«
»Mehrere Nächte, sagten Sie. Lag irgendwo ein Kochbuch herum?«
»Landstreicher besitzen selten Kochbücher, Meloni. Das sollten Sie wissen. Sie streichen schließlich auch öfters übers Land.«
»Sonst haben Sie nichts gefunden?«
»Nein, aber etwas erhalten. Vor wenigen Minuten. Ein Fax.«
»Das gibt's nicht.«
»Doch, doch, Meloni. Und raten Sie mal, was auf dem Fax draufsteht?«
»Haha.«
»Genau. Aber noch mehr. Hier. Sehen Sie.«
Er zeigte auf das Fax und ich las. »Haha. Unter der einen liegt noch mehr. Was denn, noch eine Leiche?«
»Meine Mitarbeiter sind bereits ausgerückt. Mit Schaufeln, Meloni.«
Er sah mich vielsagend an und ich sah nichtssagend zurück. Dann hämmerte er mit seinen Fingern auf einer kleinen Tastatur, die mit einem Computer verbunden war. Nach etwa einem halben Dutzend Schlägen begann der Computer seltsame Geräusche von sich zu geben und der Polizist ging in Deckung. Ich drehte mich um und ging. Als ich den Bus bestieg, stand das Polizeipräsidium noch. So schlimm konnte es nicht gewesen sein. Die Polizei grub und wurde fündig. Nur 1 Meter unter der Erdoberfläche wurde ein männliches Skelett gefunden. Der herbeigerufene Gerichtsmediziner wollte noch keine genauen Prognosen wagen, sagte aber, dass die Leiche unter Umständen schon 20 Jahre da liegen könnte. Das Ehepaar Roth war sichtlich geschockt über den erneuten Leichenfund.
Grauenhafte Vorstellung. Andererseits hatte ich immer das Gefühl, nicht ganz alleine in dem Gartenhaus gewesen zu sein, sagte Herr Roth. Das war dein schlechtes Gewissen, Richie.
Nein, nein, es war etwas anderes. Ich glaube zwar nicht an Metaphysik, aber irgendwie habe ich den Toten gespürt.
Aber nie so gut, dass Sie auf die Idee gekommen wären, mit der Schaufel nach ihm zu suchen, fragte ich.
Selbstverständlich nicht. Wer sucht schon nach Leichen? Ich jedenfalls nicht.
Wie lange liegt diese Leiche schon dort? Fragte Herr Roth nachdenklich.
Möglicherweise schon über 20 Jahre, sagte ich.
20 Jahre? Das war ja noch vor meiner Zeit, sagte Herr Roth.
Allerdings, Moment mal. Aber das kann doch nicht sein, stammelte Frau Roth.
Was kann nicht sein?
Ach, nichts, war nur ein Gedanke, hat aber nichts zu bedeuten.
Ich ging in mein Büro und schaute nach, ob ich vielleicht auch ein Fax mit einer seltsamen Mitteilung erhalten hatte. Doch das Gerät schlief und die 3 Millimeter dicke Staubschicht sah nicht sehr einladend aus. Das konnte man von dem Chauffeur der Familie Roth auch nicht behaupten, obwohl er noch keinen Staub angesetzt hatte. Er stand mir mit einem eifrigen Lächeln auf dem Gesicht gegenüber.
»Ich habe von dem Leichenfund gehört, Meloni. Und mir ist etwas in den Sinn gekommen.«
»Tatsächlich? Sie wollen doch nicht etwa Ihren Arbeitgeber belasten?«
»Nein, im Gegenteil. Ich habe in den vergangenen Wochen die Schwester von Frau Roth einige Male in dem Garten gesehen.«
»Tatsächlich? Und was machte sie im Garten?«
»Ich habe sie nicht gefragt. Es geht mich ja nichts an. Sie darf den Garten betreten. Das hat Frau Roth ausdrücklich gesagt.«
»Dann ist ja alles in Ordnung.«
»Das dachte ich auch, bis ich von dem Skelett hörte. Die Schwester von Frau Roth hatte nämlich vor Tagen eine Schaufel dabei und sie verschwand in dem Gartenhaus.
Und vergrub dort das Skelett? Das klingt ein wenig albern, junger Mann.
Vielleicht hat sie es aus einem Schulhaus gestohlen und damit Frau Roth zu belasten? Die beiden Schwestern mögen sich nicht.
Das ist allgemein bekannt.
Was aber nicht so bekannt ist, ist die Tatsache, dass die Schwester von Frau Roth nicht ganz normal ist. Sie stand jahrelang unter Vormundschaft.
Tatsächlich? Und weshalb?
Sie hat immer wieder behauptet, dass ihre Schwester ihren Liebhaber umgebracht hat.
Tatsächlich? Und wann soll das gewesen sein?
Oh, das ist lange her. Über 15 Jahre, glaube ich. Die beiden Schwestern waren damals in denselben Mann verliebt. Das ist dem aber zu viel geworden und eines Tages ist er plötzlich verschwunden.
Der Chauffeur wusste nicht mehr, als er mir schon erzählt hatte. Es genügte mir, um mich bei meiner Klientin zu melden, doch diese war nicht zu Hause. So besuchte ich ihre kranke Schwester. Ihr Mann war glücklicherweise außer Haus.
Weshalb überlassen Sie die Arbeit nicht der Polizei? Meine Schwester möchte mir nur zu gerne einen Mord anhängen, aber damit kann ich nicht dienen.
Sie haben sich vorhin, als ich bei Ihnen war, an etwas erinnert. Was war das?
Ach, eine Geschichte, die lange zurückliegt. Diese Geschichten sollte man ruhen lassen.
Bis sie eines Tages ausgegraben werden.
Zugegeben, ich habe einen Moment lang auch an so etwas gedacht, aber der Gedanke ist absurd.
Was geschah vor 20 Jahren hier im Garten, Frau Roth?
Eigentlich nichts. Ich war damals mit einem jungen Mann zusammen, Judy hieß er. Meine Schwester war ebenfalls in ihn verliebt und hat sich offenbar Chancen ausgerechnet. Da lag sie aber völlig falsch. Judy entschied sich für mich und wollte das meiner Schwester sagen. Doch er kam nicht mehr dazu, er war plötzlich weg, verschwunden, tauchte nie wieder auf. Ich habe Jahre gebraucht, um darüber hinwegzukommen.
Und Ihre Schwester?
Sie hat es, glaube ich, nie verkraftet. Unser Vater starb nur wenige Tage nach dem Verschwinden Judys an einer Herzattacke. Das hat ihr noch mehr zu schaffen gemacht.
Jetzt war es an der Zeit, meine Klientin zur Rede zu stellen. Es dauerte 2 Stunden, bis sie endlich auftauchte. Sie hatte eine Tasche dabei, aus der sie ein kleines Faxgerät holte. Als ich vor sie hintrat, wurde ihr Gesicht ganz weiß und ihre Beine knickten weg wie morsche Äste. Ich konnte sie gerade noch auffangen. Wochen später traf ich den Polizisten, der den Fall längst zu den Akten gelegt hatte.
So wie es aussieht, hatte ihre Klientin diesen Herrn Schudi damals ermordet, als er ihr mitteilen wollte, dass er sich für ihre Schwester entschieden hatte. Der Vater der beiden Schwestern war zufällig Zeuge des Mordes geworden und half seiner Tochter beim Vergraben der Leiche. Das Ganze hatte ihm aber so zu schaffen gemacht, dass er wenige Tage später an einem Herzanfall starb.
Weshalb aber kam die Mörderin 20 Jahre später auf die Idee, sich Faxbotschaften zu schicken und sich schließlich selbst zu denunzieren?
Sie hat mittlerweile gestanden, auch den Landstreicher ermordet zu haben. Sie wollte das Gartenhaus aufsuchen, um wieder einmal ganz in der Nähe ihrer toten Liebe zu sein, als sie auf den Landstreicher traf und so erschrak, dass sie mit einem Metallgegenstand auf den Mann einschlug.
Und danach wollte sie die Leiche ebenfalls begraben?
Nein, sie wollte nicht, dass der Landstreicher neben ihrem Geliebten zu liegen kam. Üble Sache, Meloni.
Weshalb aber diese umständliche Selbstdenunziation?
Sie hoffte eine Zeit lang, sie könne den Verdacht auf ihre Schwester lenken, die trotz der Geschichte ein glückliches Leben führt.
Meine Klientin wurde in eine Klinik eingeliefert, aus der sie nicht mehr lebend herauskam. Ich dachte an Herrn Roth und sein ungestilltes Verlangen an Frischfleisch und machte mir einen Spaß daraus, ihm Bilder von besonders deftigen Braten zu schicken. Er dankte es mir, indem er mich ab und zu einem Glas Bourbon einlud. So geht das.
Sie hörten
Schadenfreude aus Philip Maloney, Rätselhafte Fälle von Roger Graf.
Gelesen von
Armin Rohde.
Aufnahme und Schnitt Rick Schepker und Rainer Zuber. Regie Ingo Gregus. Produziert von Sounds of Seduction Köln.